Warum Angst hatten wir letzten Sonntag, gell? Ich hoffe, ihr habt in der letzten Woche danach gelebt und eure Angst in den Mülleimer geworfen, wo sie hingehört, denn die brauchen wir nicht. Mit Angst können wir nicht leben. Guten Morgen, ihr Lieben im Netz draußen, im Internet und auch in unserer Trema-Gemeinde. Ich grüße euch alle und wünsche euch eine wunderschöne Zeit mit uns zusammen. Wir sind hier versammelt, trotz Schnee. Eigentlich könnte man die Weihnachtsgeschichte lesen heute, gell? Bei dem schönen Wetter. Aber wir haben leider schon, übermorgen haben wir März. Dann kommen schon die Blumen raus. Wir haben ja schon gesehen. Ich habe ja schon Schneeglöckchen gesehen. Das ist doch toll, nicht? Wenn und wie Gott das hergerichtet hat, dass die haben, wie heißt das, die haben ein Gefrier, Antifreeze. Wie heißt denn das auf Deutsch? Ein Frostschutzmittel haben die drin. So heißt das. Ein Frostschutzmittel haben die drin und dadurch können die auch bei Kälte existieren, dass Gott die so ausgestattet hat. Ich finde das immer toll, wenn ich die sehe und da geht mein Herz auf. Finde ich ganz toll. Ja, das vorweg. Und jetzt haben wir eine wunderschöne Predigt, die wir heute hören. Und zwar geht es ganz einfach um zwei Namen, mit denen wir uns heute beschäftigen, nämlich mit Philippus und mit Nathanael. Eigentlich ist die Bibel, sind diese Bibelstellen, wenige Verse aus Johannes 1, sind eigentlich so, dass man sie liest und sagt, ja, so ist es eben, nicht? Und das nehmen wir mal so hin und ja, ist ja in Ordnung, gell? Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, dann haben wir etwas, was gewaltig informativ ist und wo wir uns doch wirklich jetzt auch damit beschäftigen müssen. Wir fangen an einmal mit Philippus und das Wort steht im Johannesevangelium 1 und zwar liest uns die Conny uns abschnittsweise die Bibelverse vor, je nachdem, wie ich dann darüber spreche. Wir beginnen mit den Versen 43 und 44.
Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen.
Ja, allein diese Zeit, die wir jetzt haben, diese Epoche, da kann man gar nicht von sagen, es sind ja wenige Tage, das passiert, als Jesus am Vortag getauft worden ist im Jordan. Das heißt, er ist gerade von Gott, vom Vater gesegnet worden und die Taube ist auf ihn heruntergekommen und das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und am nächsten Tag geht er vom Jordan nach Galiläa. Galiläa war sein Hauptwirkungsgebiet. Und dann, wo geht er hin? Wo geht er denn hin? Er geht zur Hochzeit von Kana. Der ist zur Hochzeit unterwegs. Gell? Und da trifft er auf Philippus. Und es heißt hier, dass er Philippus gefunden hat. Er findet Philippus. Das ist eine ganz schöne Strecke, du könntest die gar nicht, wie du meinst. Er findet ihn. Da muss man jetzt mal überlegen, was das bedeutet. Und in diesem Wort steckt eigentlich viel mehr, als man erst vermutet. Dieses Zusammentreffen ist doch ein Wink vom Vater, der ihn dahin geschickt hat und hat gesagt, guck mal, da ist Philippus. Und als er den Philippus trifft, was sagt Jesus dann? Folge mir nach. Folge mir nach ist eigentlich auch, wenn man das so liest, ja, mir folgen, okay, das sagt eigentlich auch nicht viel aus. Aber wenn wir richtig das sehen, dann geht es hier um etwas, was Jesus in ihm bewirkt, die Nachfolge einzutreten, wie es schon bereits bei Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes der Fall waren. Es waren ja schon Jünger da. In dieser kurzen Zeit, wo Jesus getauft wurde, hat er schon 4 Jünger
gefunden.
Ja. Ich war ebenso beim Militär rekrutiert, wollte ich gerade sagen. Das lag mir auf der Zunge, aber das passt nicht so gut. Er hat sie berufen, das ist das. Und dies folge mir nach. Da müssen wir nämlich auch mal sehen, es war und bei den Juden üblich, dass sich diejenigen, die bei den Rabbinern mit in den Dienst kommen wurden. Die mussten sich bewerben, die mussten sich anmelden und mussten etwas vorweisen. Und das war eben keine Berufung. Und Jesus kommt zu dir und sagt, dich brauche ich. Und bei den Pharisäern ist es so, da mussten sie sich anmelden und die wurden dann geprüft und wurden dann für gut oder schlecht befunden. Jesus sucht sich seine Leute aus und das ist etwas, was Gott ihm vorher eingegeben hat. Und hier kommen wir auf eine ganz spezielle Stelle, die ich nachher ganz besonders hervorheben will, aber da könnt ihr euch drauf freuen schon. Eine ungeheure Chance und eine Verheißung liegt also in dem Wort, was Jesus dem Philippus sagt, folge mir nach. Und wenn man Philippus mal sieht, der kommt aus Bethsaida, heißt die Stadt, die liegt nun schon am See von Genezareth. Und aus dieser Stadt kommen schon Andreas und Petrus, die Jesus ja schon angeworben hat, sage ich mal jetzt mit den Worten. Und Bethsaida heißt auf Deutsch Fischhausen. Also da waren die Fischer zu Hause. Gell? Petrus, Andreas, das waren Fischer. Ganz einfache, grobschlächtige Kerle, die dort also, Fischer waren nicht unbedingt angesehene Leute, aber sie haben ihren Job gemacht. Und jetzt ist das der Weg, den Jesus an diesem Tag einschlägt, östlich vom Jordan und er geht nach Westen zum See Genezareth, wenn ihr das ungefähr vor Augen habt. Und aus dem Zwölferkreis war jetzt, wo schon Petrus und Andreas dabei sind, kommt jetzt Philippus noch dazu, weil er sagt, klar, mache ich doch. Okay? So, das ist erstmal Philippus und seine Herkunft. Jetzt kommen wir zu Nathanael. Nathanael ist in dem Johannes 1, die Verse 45 und 46 beginnt es.
Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst.
Interessant, diese Formulierung empfand ich anfangs, als ich mich mit der Bibel beschäftigt habe und noch nicht so das Hintergrundwissen habe. Und übrigens, ich bin heute noch lange nicht fertig, das geht noch immer weiter. Man kann immer tiefer eintauchen, das ist also ganz klar. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber als ich anfing, die Bibel zu lesen, habe ich gedacht, so eine Frechheit, gell? Der Jesus kommt doch aus Nazareth und der sagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Das ist eigentlich das ist ein Ding, dass der sowas behauptet. Aber gut, Jesus war ja nicht dabei, gell? Das hat er ja nur zu den anderen gesagt. Und jetzt ist Philippus mit Jesus auf dem Weg nach Galiläa und der Philippus ist zwischenzeitlich ein überzeugter Jünger schon geworden in der kurzen Zeit. Er hat das erkannt, dass Jesus eben der Richtige ist, der auch schon in den Propheten und im Gesetz geschrieben ist. Und er sagt, du bist doch Jesus, Josefs Sohn. Das ist etwas, was darauf hindeutet, dass wir heute in unserem juristischen Aufbau, auch von der Bundesrepublik, ist die Ahnen, wenn du in ein Melderegister schaust, stehen immer auch die Eltern mit dabei. Also es ist immer dein Name, deine Eltern, deine Herkunft ist immer aufgeschlüsselt. Und das war damals ja auch schon der Fall. Und insofern sagt er hier, du bist doch Jesus, der Sohn von Josef, weil ja die Ehe offiziell eingetragen war. Gell? Und der wohnte natürlich in Nazareth. Und Philippus sagt, wenn wir das jetzt nochmal analysieren, was er zu ihm sagt, wir haben den gefunden. Und das ist auch eine Aussage, die wir brauchen, denn das hatten vorher ja schon Andreas, Johannes, Petrus und auch Philippus erkannt, dass sie den gefunden haben. Und der Nathanael ist jetzt der fünfte, der angesprochen wird. Und wenn wir von dem Mose im Gesetz schrieb und die Propheten, den haben wir gefunden, Jesus, Sohn Josefs von Nazareth. So steht es geschrieben. Und wir haben uns in der Weihnachtsgeschichte haben wir uns überlegt, der Josef, der ist ja nur da genannt. Aber hier taucht doch wirklich der Josef nochmal wieder auf, der wirklich auch im Neuen Testament, also im Neuen Testament Johannes-Evangelium genannt wird. Im Judentum hat man Jesus als Propheten erwartet. Und er ist natürlich, wenn wir es wissen, ist er der Erlöser und er ist der Messias. Und wenn hier von Mose und Propheten gesprochen wird, dann ist das nach der Sprachweise der Juden das ganze Alte Testament. Okay? Das sind alle Propheten, die großen und die kleinen. Und auch die fünf Bücher, die Tora drin. Okay? So, jetzt heißt es, dass Philippus den Jesus Sohn von Nazareth nennt. Und er ist natürlich, wie wir schon festgestellt haben, aus der Ehe hervorgegangen und ist richtig auch beschrieben nach den juristischen Dingen. Aber wenn jetzt Nathanael sagt, hey, stopp mal, das stimmt ja gar nicht. Und da zeigt sich nämlich, dass der Nathanael bei den Pharisäern gelernt hat. Und er weiß, dass der Messias, den er ja nun vor sich gesehen hat, nicht aus Nazareth kommt, sondern aus Bethlehem. Und wenn wir da jetzt im Neuen Testament, wird übrigens der Nathanael nur einmal noch genannt, er ist zwar Jünger Jesu, aber taucht in dem nicht wieder auf. Und der Nathanael erwidert jetzt, und das ist ein hochinteressanter Einwand, ich komme nochmal drauf, aus Nazareth, was kann da Gutes kommen? Und damit müssen wir uns nochmal beschäftigen. Die Frage, soll der Messias aus Galiläa kommen? Und die Schrift spricht doch ganz klar von Davidstadt, nämlich Bethlehem war auch das Zentrum von David, wo er sich immer wieder aufgehalten hat. Er hat aus dem Brunnen in Bethlehem getrunken und hat sich da aufgehalten, seine Familie war da. Und jetzt lesen wir doch nochmal die Bestätigung dazu aus dem Propheten, den kleinen Propheten Micha, und zwar das Kapitel 5, Vers 1.
Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.
So, und jetzt, das steht im Alten Testament. Der Herodes hat seinen Geheimdienst nicht richtig ausgebildet. Wenn der nämlich seine Leute auf Zack gehabt hätte, dann hätte er ja gewusst, dass der Messias in Bethlehem geboren wird und hätte nicht die ganzen Kinder getötet im ganzen Land, weil er Angst gehabt hat, dass der König Israels, nämlich der Messias, kommen wird und wird ihm seinen Thron streitig machen. Das steht doch drin. Der hätte doch nur nach Bethlehem gehen sollen. Aber da wissen wir natürlich auch, Gott ist ja da auch vorbereitet gewesen, weil er das natürlich kannte und hat die Familie nach Ägypten ziehen lassen. Und sicherlich ist Herodes auch dort angekommen, aber zielgerichtet hätte er ja ganz schnell nach Bethlehem kommen können. So, und das ist das, was der Nathanael erkennt, dass ja dieser Micha, der Prophet, gesagt hat, dass der Messias aus Bethlehem kommt und nicht aus Nazareth. Da haben die zwar gelebt, deshalb mussten sie nach Nazareth zurück, aber er kommt aus Bethlehem. Und deshalb hat der Maria und Josef hat er auch hingeleitet nach Bethlehem in den Stall. Gell? Und jetzt, wenn man nochmal die Herodes-Geheimdienstszenerie weiterspinnt, dann hätte sicherlich Herodes im First Hotel von Bethlehem suchen lassen. Da gab es sicherlich nicht, weil es ein kleiner Ort ist, du Kleine, sondern er hätte bestimmt nicht im Stall und in der Krippe gesucht. Er hätte da vielleicht auch an Jesus vorbeigesucht. Und das ist ja auch Teil des Plans, dass Jesus auf die Erde kam und nicht gleich als Säugling getötet wird. Das ist ja logisch, da passt der Vater schon auf. Okay. Der Nikodemus tritt ja auch noch auf. Das ist ja auch ein Pharisäer, der mit Jesus auch zusammengearbeitet hat. Und wenn wir ihn lesen, dann steht im Johannes 7, Vers 52, wir lesen das nicht, da steht, forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Also er hat das sogar noch bestätigt. Gell? Das ist aber auch, er soll forschen. Er soll forschen. Und aus Galiläa ist nämlich doch ein Prophet gekommen, nämlich der Jona. Der Jona war Prophet. Den haben sie natürlich nicht auf der Rechnung gehabt, weil der so klein war. Und der ist ja sowieso, tust ja sowieso nicht das, was der Herr will. Hatten wir schon die letzten Sonntage darüber gesprochen. Also interessant, forsche und sieh. Also es ist interessant, was hier, ich will jetzt nicht sagen zwischen den Zeilen, aber was letztlich mit den einfachen Worten ausgedrückt ist. Und sie meinten nämlich natürlich den endzeitlichen Propheten hier, der in Bethlehem geboren werden sollte und der auch dort geboren ist und der identisch ist mit dem Messias, mit dem Davidssohn. Und dann kommt noch etwas dazu, wo er jetzt, will ich noch nicht vorwegnehmen. Nathanael sagt, was kann denn Gutes kommen? Das muss man ja auch noch überlegen, was er damit meint. Und das Gute ist, was aus Nazareth nicht kommen kann, aber aus Bethlehem kommt, qualifiziert er hier im Gegensatz zu den vielen falschen Messiasen, die schon damals auch da waren, die einfach gegen Gott, gegen Jesus geredet haben und sich selbst aufgespielt haben. Und deshalb sagt er, das Gute kommt nicht aus Nazareth, sondern aus Bethlehem. Das heißt, er hat schon die Erkenntnis, dass da etwas ganz anders ist. Aber wir dürfen das eben nicht aus der negativen Betrachtung lesen, sondern einfach so, wie er als Kenner des Alten Testamentes es darstellt. Ich finde das hochinteressant. Und dann sagt er, also als er erkennt, dass der ist ja immer noch nicht mit Jesus zusammen. Das ist ja noch alles das Gespräch mit Philippus und Nathanael. Und dann sagt er zum Schluss zu ihm, was auch Jesus sagt, komm doch einfach her. Und er sagt, komm und sieh. Er schickt also Nathanael zu Jesus. Und jetzt kommt der Vers 47.
Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann.
Sehr interessant. Nathanael hat ihn noch nicht gesehen, aber Jesus hat ihn natürlich wahrgenommen durch Gottes Kraft. Und da er Prophet ist, hat er natürlich auch gewusst, was er, ohne dass er ihm gegenübersteht, gesagt hat. Ist doch klar, nicht? Können wir abhaken. Und deshalb, wo er jetzt komm und sieh und das befolgt, steht er Jesus gegenüber. Und wenn hier steht, seht, dann ist das dieser Aufmerksamkeitsruf. Wenn Jesus sagt, sieh, also sehen, nicht sie, sondern sieh, dann ist es auch, es gibt noch einen anderen Aufmerksamkeitsruf, der heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Hallo, wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, dann bist aber hellwach, weil dann was ganz Wichtiges kommt. Und hier ist auch dies Sie ein Aufmerksamkeitsruf und er will damit ausdrücken, wahrhaftig ein Israelit. Und er sagt nicht ein Jude, er sagt ein Israelit. Das ist ja ein Teil des Volkes Israel, was hier der Nathanael ist. Und damit schenkt er ihm gleichzeitig auch etwas in dem Geist, dass er nicht jüdisch weiterlebt, sondern in die Richtung des neuen Bundes schon vorbereitet ist. Er will ihn ja, das waren ja die Jünger, waren ja die ersten Juden, die Judenchristen. Die sind ja durch Jesus zum Glauben an ihn gekommen, haben da christliche Züge eben kennengelernt und haben gesagt, da will ich dabei sein. Und hier ist die Gemeinde schon im Hinterkopf von Jesus gewesen und da ist der neue Bund, in den ja auch die Jünger nachher reinlaufen. Nach dem Tod sind sie ja erstmal schockiert, aber dann gehen sie ja wirklich auch hinein. Luther hat etwas übersetzt, deshalb habe ich nicht Luther lesen lassen von Conny. Luther sagt, dass Nathanael ein Mann ohne Falsch ist. So hat Luther das übersetzt. Und das ist nicht richtig. Er ist kein Mann mit Hinterlist. Und wie sagt die neue Genfer?
Durch und durch aufrichtig.
Durch und durch aufrichtig. Falsch ist nicht richtig, weil er ja noch nicht Christ geworden ist. Also ist er ja noch, lebt er ja noch ein sündiges Leben. Erst durch die Annahme von Jesus ist die Sünde weg und dadurch ist das Falsche weg. Er ist nicht hinterlistig und ein durch und durch aufrichtiger Mann in seinem Charakter. Aber er ist noch nicht wiedergeboren. Das müssen wir unterscheiden.
Und deshalb geht ist er nicht.
Wie bitte?
Geht denn nicht, muss erst Jesus sterben und auferstehen.
Ja, ja gut, aber er kann ja an Gott glauben. Also David hat ja auch an Gott geglaubt. Nicht? Klar, guter Einwurf. Aber dies falsch in Luther, da muss man sehr vorsichtig sein. Falsch heißt ohne Sünde. Und das ist der Nathanael nicht, weil er ja nun Jesus noch gar nicht angenommen hat. Jetzt kommen wir zum Vers 48. Es wird immer interessant.
Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst.
Interessant, gell? Jesus kann ihn also nur im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist erblickt haben. Er hat ihn ja nicht körperlich visuell gesehen. Er hat ihn ja nur durch den Heiligen Geist, den er vom Vater ja schon bekommen hat, das ist mein geliebter Sohn. Da ist der Heilige Geist ja auf Jesus gekommen, der als Mensch auf die Erde gekommen ist. Und dann sitzen sie, wie das Sitte bei den Pharisäern war, unterm Baum und haben dort Gesetzeslehre gehalten. Das waren die Pharisäer und haben gelernt. Jetzt sitzen sie auch noch unter einem Feigenbaum, was das Symbol für Israel ist. Und Nathanael wird damit ja auch qualifiziert als Anhänger der Pharisäer und er ist einer der angesehenen Leute sogar da. Und wenn man die Jüngerschaft, die sich aufbaut, einmal betrachtet, dann haben wir Zöllner, wir haben Zeloten, wir haben Volk des Landes, wir haben kulturell griechisch Beeinflusste und wir haben jetzt durch Nathanael sogar noch einen Pharisäer dazu. Also Jesus hat alle aufgesammelt und das finde ich interessant und wenn wir jetzt noch dann später sehen, kommt ja noch der Nikodemus, es kommt der Jairus noch dazu und ganz klar der Paulus. Das sind alles ja Männer, die im jüdischen Glauben festgelebt haben und plötzlich jetzt mit Jesus an das Neue Testament hinein als Christen hineinwachsen. Vers 49 liest uns jetzt die Conny.
Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel.
Ja. Da stellt sich doch die Frage, allein weil er Jesus erkannt hat, ist er schon zum Glauben gekommen und Jesus lobt ihn dafür. Jesus durch den Heiligen Geist hat er ihn gesehen und das hat bei Nathanael schon zum Glauben geführt. Weil er da, das ist ja letztlich ein kleines Wunder für jemand, der noch nicht dabei war, der hat unter dem Baum gesessen und hat das dahergeredet, sage ich mal, obwohl das ja, wir haben jetzt gerade erarbeitet, dass es auch anders zu sehen ist, was er jetzt ausgedrückt hat, dass es nicht negativ ist, aber Jesus hat es genau gehört im Geist und lobt ihn jetzt dafür. Und der Messias ist natürlich Träger des Heiligen Geistes und wir hatten eben schon gesagt, der Jesaja 11. Wir finden hier die verschiedenen Zweige, die wir auch am nächsten Sonntag uns noch betrachten werden in der Menora. Das Bekenntnis von Nathanael gipfelt in zwei Aussagen. Die erste, du bist der Sohn Gottes. Er erkennt das. Hat er vorher noch nie drüber nachgedacht. Er erkennt, als Jesus vor ihm steht, du bist der Sohn Gottes. Und dann die zweite, du bist der König Israels. Er sagt nicht der Messias, der König Israels. Gott ist eigentlich der König Israel, denn der hat sein Volk in der Wüste geführt. Jesus war dabei, aber Gott hat ihn geführt. Aber man nennt auch im Alten Testament Jesus nicht nur den Messias, sondern auch König Israels. Wir haben 7 Bibelstellen dazu, kann ich euch gern mal geben, die man nachlesen kann. Die wichtigste Grundlinie des Evangeliums hier ist doch, dass die Herrlichkeit des ewigen Gottessohns aufleuchten soll. Das kommt hier zum Vorschein. Und deshalb, wenn man diese eigentlich, ich sage jetzt nicht banalen Texte liest, sondern wenn man sie einfach oberflächlich liest, dann kommt man nicht dazu. Aber wenn man jetzt entscheidend hineinschaut, merkt man, dass Johannes die Herrlichkeit des Gottessohnes aufleuchten lassen will. Und das ist auch das Ziel natürlich, warum Jesus auftritt. Sein Bekenntnis ist eine persönliche und noch nicht wirksam werdende Sache, die er sieht. Er sieht ja Jesus als Messias, das ist ja noch gar nicht eingetreten. Also ist Nathanael ja auch prophetisch unterwegs. Und das, was vielleicht eingetreten ist oder auch noch nicht vollendet ist, das ist ja das Thema der Prophetie. Und da beschäftigen wir uns ganz gleich mit, nachdem wir erstmal noch die Verse 50 und 51 lesen.
Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen.
Ja, das kennen wir von Jakob, wie er die Himmelsleiter sieht, wie er mit Gott ringt. Und das benutzt Jesus hier auch nochmal, um darzustellen, was viel größere Dinge kommen. Erstmal ist das Bekenntnis des Nathanael ein Glauben an ihn. Das Glauben ist grundsätzlich positiv. Und zugleich versucht Jesus aber den Blick zu weiten und sagt, ihr werdet ja noch viel größere Dinge sehen. Aber Johannes 14, in Vers 12 heißt es, die Jünger sollen ja auch später noch größere Dinge als Jesus tun. Überleg mal, was das heißt. Das gilt auch für uns heute. Wir sollen größere Dinge tun als Jesus. Die Apostelgeschichte hat sich ja, könnte man heute weiterschreiben, das einzige Buch, wir sollen nichts hinzufügen in der Bibel. Aber die Apostelgeschichte ist die einzige Geschichte, die wir auch heute noch schreiben können, weil wir als Jünger losgehen und letztlich größere Dinge tun, als Jesus getan hat. Denn er war ja nur 3 Jahre wirksam auf der Erde. Da hat er natürlich Wunder getan. Somit erstmal dieser Komplex im Johannes 1. Den habe ich euch, glaube ich, dargelegt. Diese Verse haben aber eine weitaus größere Bedeutung. Und zwar ist diese Bibelstelle grundlegend für die Prophetie im gesamten Neuen Testament und auch im Alten Testament, wenn man so will. Wir müssen hier erstmal sehen, was passiert. Jesus sieht Nathanael. Er hat ihn nicht vor Augen, er hat ihn gesehen durch den Geist. Also jemand sehen und dann spricht er zu ihm. Und das ist letztlich das, was prophetisch auch heute noch passieren kann. Jesus sah Nathanael im Geist und hat ihn dann angesprochen, weil Gott ihn zu Nathanael geführt hat. Wir haben in Stuttgart Bob Heslett gehabt aus Amerika, ein junger Mann. Ja, junger Mann, ja, kann man das sagen, nicht? Im Gegensatz zu mir ist er ein junger Mann. Und der wurde gefragt, wir haben natürlich mit ihm über Prophetie auch geredet, und er wurde gefragt, hör mal, wie machst du das denn überhaupt? Wie passiert das? Und dann hat er erstmal geschmunzelt und dann hat er gesagt, ja, ich erkläre euch mal ein einfaches Beispiel. Und jetzt müssen wir das für die Leute, die jetzt nicht unbedingt hier anwesend sind, sondern für das Internet müssen wir sagen, er spricht innerlich mit Gott. Und das innerlich mache ich dann immer so, wenn ich meinen Kopf erhebe, dann spreche ich mit Gott. Und möchte ich euch das einfach mal vormachen, wie Prophetie geht. Und das ist ja ausgedrückt in diesem Vers mit Nathanael. Jesus sieht ihn, obwohl er gar nicht da ist. Und Jesus sieht in uns, was noch gar nicht vorhanden ist, was aber kommen wird. Jetzt ist er in einer Gruppe und er schaut jemand an, da steht eine junge Frau. Er schaut also die junge Frau an und dann blickt er rauf und sagt, Papa, und er sagt, Papa, sprich zu ihr. Okay? Und er sagt, was soll ich denn sprechen? Kleidung. Und sagt er, Kleidung. Und sagt er, ja, ich weiß ja nicht, was das bedeutet. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Und? Ja, gebrauchte Kleidung. Gebrauchte Kleidung, sagt er zu dieser Frau dann. Ne? Ihr merkt immer, wenn ich mit Gott spreche, also jetzt dargestellt oder mit der Frau. Ja, und weiter? Ja, die soll sie verändern. Aha, du sollst die Kleidung verändern.
Ja, und dann?
Und dann? Ja, dann soll sie mit den gebrauchten Kinderkleidungen nach Afrika fahren. Du sollst mit den gebrauchten Kleidern nach Afrika fahren. Und?
Du wirst.
Ja, du wirst. Und so lässt er das stehen und Das ist in einer Versammlung und er hat auch nicht weiter jetzt Kontakt. Er hat also diese Prophetie, die er von Gott eingegeben bekommen hat, das ist nicht aus seinem Geist, sondern durch seinen Geist ist das durchgeflossen, genau wie bei Jesus mit Nathanael. Am nächsten Tag kommt dieses Mädel mit vier Freundinnen wieder in die Versammlung und dann stehen sie da und sagen, das hat alles gestimmt. Die Frau, dieses Mädel, hat Kleidung gesammelt und hat sie geschickt verändert, dass sie für Kinder gebraucht werden können. Und diese Kleidung hat sie aufs Herz gelegt, dass sie die nach Afrika bringen soll. Er hat sogar das Ziel in Afrika gesagt. Bloß, sie hat überhaupt kein Geld, diese Reise zu finanzieren und keine Pläne, wie sie dahin kommen soll. Die waren so brav, dass er ihr das gesagt hat, was schon da war, was aber vollendet werden sollte. Es hat gar nicht lange, sie haben dann natürlich gebetet für die Situation und es hat gar nicht lange gedauert. Da hatte die Frau ein Ziel in Afrika und das Geld dafür. Sie ist nach Afrika gefahren und hat dort den Dienst begonnen.
Halleluja.
Halleluja. Pass auf, jetzt ist aber etwas. Jetzt ist etwas. Meine aktive Zeit begann in 2000, März 2000. Ich war vorher, wie man so schön sagt, Christ, aber hatte von Jesus keine Ahnung. Das hat sich im 2000 im März schlagartig geändert. Und ich hab in einer Gemeinde gedient, die englischsprachig war und das Mutterhaus war in Glasgow. Und wenn ich aufs Datum schaue, war das der 24. Juni 2001. Es war also ein gutes Jahr nach meiner Lebensübergabe, wo ich Jesus kennengelernt habe, bin ich in Glasgow in einer Gemeinde, wo ungefähr in dem Abendgottesdienst 750, 800 Leute waren. Ich habe in der Mitte gesessen und dann hat Peter Pretorius gepredigt. Peter Pretorius ist ein Tabakfarmer. Der hat in Afrika eine große Tabakfarm gehabt und dann hat er so Lagerhallen gehabt, wo die Ballen gelagert wurden. Und dann hat Gott ihm gesagt, du sollst da Gottesdienst halten. Und dann hat er gesagt, okay, das will ich gern tun. Und so ist er angefangen, hat dann sonntags die Ballen auf die Seite räumen lassen und dann hat er seine Arbeiter eingeladen, dass sie am Gottesdienst teilnehmen. Und Afrika ist warm und das war ein Blechdach, also das ist heiß. Und dann sind die Leute umgefallen. Und dieses Umfallen ist natürlich, wenn die vom Geist berührt werden, dann haut es nicht einfach von den Füßen. Und dann hat er das natürlich gesehen und dann hat er gesagt, pass mal auf, hier ist es heiß. Wenn ihr nächsten Sonntag wiederkommt, dann setzt euch bitte an die Tür, dass ihr ein bisschen frische Luft habt. Er hat noch gar nicht begriffen, dass der Heilige Geist voll zugeschlagen hat. Zugeschlagen, mal nicht negativ gesehen. Und so ist Peter Pretorius groß geworden und hat dann seine Tabakfarm verkauft, hat dann angefangen, afrikanische Kinder zu verpflegen. Die Heidi Baker hat auch mit ihm zusammengearbeitet, die wir auch in Winterthur getroffen haben. Und er hat Millionen von Kindern in ganz Afrika mit Essen versorgt. Die Organisation, die dann später durch ihn gegründet wurde, ist JAM, kennt man auch. Und die gibt es noch heute. Ich weiß nicht, ob Peter Pretorius noch lebt, das weiß ich im Augenblick nicht. So, jetzt kommt Folgendes. Peter Pretorius predigt und zum Ende des Gottesdienstes ruft er auf, es sind sicher Leute krank und ich möchte für sie beten. Dann strömen die Leute nach vorne. Ich glaube, 40 Leute sind nach vorne gegangen. Hat er jedem die Hand aufgelegt und die sind dann entlassen worden. Dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich noch was. Ich möchte für Leute beten, die selbst diese Heilungskraft, die eigentlich in jedem steht, ich kann ja, egal wie ich bin, jedem die Hand auflegen und sagen, damit es besser wird. Das ist uns sogar in Markus 16, ist uns das auferlegt worden oder angeboten worden, wie man sieht. Und hier ist aber so, wer jetzt diese heilende Kraft weitergeben will, für den möchte ich jetzt beten. Und dann strömen wieder, nicht so ganz so viele, aber strömen viele Leute nach vorne. So, als die sich wieder setzen, sagt er, jetzt habe ich einen hier, für den habe ich eine besondere Botschaft. Es geht um etwas und das habe ich mir damals aufgeschrieben. Er sagt, es geht um einen Mann, der Miracles, Changes und Challenges erwartet. Also Wunder, Veränderungen und Herausforderungen. Und ich sitze in der Bank, ziemlich mittig, und ich merke plötzlich, wie ich aufstehe und meine Füße anfangen, zum Mittelgang zu gehen. Habe ich gedacht, hey, du bist ja nicht zu Hause, du spiel dich nicht so auf, warum sollst du das sein? Aber da hat wieder, verstehst du, da ist wieder der Teufel, der den Geist, deinen Geist beeinflussen will, aber Gottes Geist hat mich aufstehen lassen in den Mittelgang. Dann bin ich im Mittelgang stehen geblieben und der Peter Pretorius war vorne auf der Plattform, ungefähr 30, 40 Meter entfernt. Die Plattform war so hoch. Plötzlich springt der Mann von der Bühne, rast durch den Mittelgang, steht vor mir und sagt, warum kommst du nicht nach vorne, ich warte auf dich. Ich habe platt gelegen. Dann hat er zu den Leuten, das habe ich noch gehört, stellt ihn wieder auf. Dann haben sie mich wieder aufgehoben, haben mich hingestellt und dann hat er wirklich über mir, mit mir, für mich eine Prophetie ausgesprochen und hat gesagt, du bist der Mann für Veränderungen, Herausforderungen und Wunder. 2001, da hatte ich gerade meinen Dienst begonnen. Prophetisch. So, wo sind wir heute? Genau zugetroffen. Okay. Dann bin ich ein Jahr später wieder in Glasgow. Dann sitzt ein Mann neben mir und der Lobpreis war gerade gelaufen. Wir saßen in der ersten Reihe. Wieso ich da hinkomme, weiß ich nicht. Ich saß jedenfalls erste Reihe und ein Mann sitzt neben mir und der sagt, ach übrigens, ich habe noch eine Prophetie für dich. Ich gebe dir mal eben den 5. Mose 11, die Verse 10 bis 15. Habe ich mir natürlich sofort aufgeschrieben, habe sie hier, aber ich will die nicht vorlesen. Und dann ist das so, dass dort beschrieben steht, dass wirklich ein Segen ist, dass Regen das Land begießt, Frühregen und Spätregen und das Getreide und Most und Öl, dass wir einsammeln und weitergeben, im Überfluss da ist. Und das Vieh auf dem Feld geben wir Kraut und du wirst essen und satt werden. Das ist so das Fazit. Und ich habe mir das aufgeschrieben, dann habe ich mal nachgefasst, wer ist dieser Mann? Und dann bin ich darauf gekommen, dass es John Kirkby ist und er leitet eine riesengroße große Hilfsorganisation in London. Also der wusste ganz genau, wen er dann neben sich hatte. Und das war 2002. Da hatte ich gerade begonnen, in der Gemeinde die Suppenküche zu gründen. Wir waren mit 10 Leuten am Samstag da und haben Heiligabend mit 15 Leuten am Heiligabend zusammengesessen. 2002. Das war im Juni 2002. Im Dezember sind wir angefangen. So. Das sind Prophetien, die mich erreicht haben. Und wenn wir dann auf Nathanael zurücksehen, so haben wir das System und so haben wir auch das erkannt, was Bob Heslitt sagt. Es hat dich jemand gesehen und Gott hat zu ihm gesagt, zu demjenigen, gib ihm diese Botschaft weiter. Und jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich, weil die falschen Messias sind nämlich auch falsche Botschaften verteilen können. Und jetzt möchte ich, Conny, dass du uns die 2. Chronik 2020 vorliest. Und die dürfen wir bei allem nicht außer Acht lassen. Und die erkläre ich euch dann gleich.
Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen.
Da ist die doppelte Sache drin. Wenn du nur den Propheten hörst, der kein echter ist, wirst du in die falsche Richtung gehen. Wenn du aber an Gott glaubst und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du seine Dinge tun, die er dir auferlegt hat. Conny, hast du den Epheser nachher nochmal greifbar? Dann weißt du ja, wo Gott dich hinhaben will. Dann bist du gläubig, möchte ich mal das Wort benutzen. Du folgst den Anweisungen Gottes, die du bisher aus seinem Wort gekriegt hast. Und weißt, wo dein Leben hingeht. Und dann diesmal den Epheser 2,10 bitte.
Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.
Guck mal, das ist etwas, was du schon weißt, wenn du die Bibel intensiv liest. Dann sind wir Gottes Werk, allein durch die Schöpfung. Verändert durch Jesus Christus, wo wir Christen geworden sind. Wir sind die neue Schöpfung, verändert durch Jesus Christus. Und dass wir zu guten Werken geschaffen sind, die Gott vorher schon bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Hallo. Das ist die eine Seite. Das ist die eine Seite. Du weißt, wo dein Weg hingeht. Und wenn ich jetzt auf mich komme, 2002 wusste ich, dass ich die Suppenküche in der Gemeinde gründen soll. Die war am Anlaufen, die war in Planung in meinem Kopf. Und ich wusste, dass ich das machen sollte. Und ich habe dann zu Weihnachten noch nicht direkt mitgeholfen. Da war das alles noch im Entstehen. Aber ich wusste, das ist mein Dienst, den ich annehmen soll. Das habe ich damals noch keinem erzählt. Das war in mir. Und dann kommt der Prophet und bestätigt das. Das ist die sichere Seite. Wenn du allein nur, gut, wenn du durch Verheißung Gott vertraust, ist das in Ordnung. Aber wenn jemand kommt und sagt, du sollst morgen in den Inn springen und die fischen dich dann wieder raus, so wie Jesus in der Wüste ja durch den Teufel versucht wurde, wo du irrsinnige Dinge, ich könnte jetzt viele, viele Sachen zitieren, die sehr persönlich sind, deshalb werde ich es nicht tun. Und wenn die Leute wirklich in die Irre gegangen sind und schwer gelitten haben, weil einfach sie den falschen Weg eingeschritten haben, dass sie vorher sich nicht mit der Bibel beschäftigt haben, nicht geglaubt haben, und dann kommt ein Prophet und sie sagen, Himmel hoch, ja, das will ich tun. Das ist eine Einbahnstraße. Es muss beides zusammenkommen. Ich muss von Gott hören, und der Prophet kommt und bestätigt das. Und dann gibt es den Zeitfaktor. Wann es eintritt, das ist dann die große Sache. Und guck mal, wie unser Dienst, unser Sozialdienst gewachsen ist. John Kirkby hat die Prophetie da in mein Herz gelegt, die vorher schon aber da war. Und jetzt muss ich noch eins sagen zu unserer Tagung. Der Bob Heslitt war da und der kam mit dem Flieger an und hat sich gar nicht groß umgeschaut. Und Peter Wenz war auch jetzt der Pastor in Stuttgart vom Gospelforum. Und Peter hatte, ohne es jemand zu sagen, hat er für den Kinderdienst eine Planung bei einem Architekten aufgegeben, wie man die Räume umändern kann. Nur einfach mal so als Idee, und der Architekt hatte sich hingesetzt und hatte Pläne gemacht, ohne dass sie vorgelegt wurden. Jetzt kommt Bob Heslitt, steht auf der Bühne und sagt, Peter, du hast den Kinderdienstumbau schon begonnen, setz das unbedingt fort, du bist auf dem richtigen Weg und du wirst gute Arbeit, mal verkürzt jetzt. Er hat also die Prophetie ausgesprochen, dass die begonnene Arbeit für den Kinderdienstumbau in seinem Haus der richtige Weg ist. Der Peter ist vom Stuhl gefallen. Und dann hat er gesagt, ich habe mit keinem drüber gesprochen. Ich habe dem Bob Heslitt das auch nicht erzählt. Aber ich zeige euch hier mal die Pläne. Und dann hat er so ein kleines Architektenbündel mit Zeichnungen auf den Tisch gelegt, wie die Pläne für das neue Kinder, den Teil in seiner Gemeinde aussehen werden. Das ist Prophetie. Da ist etwas begonnen. Das hat er ja nicht einfach nur so begonnen. Das hat er von Gott gehört, du musst was für den Kinderdienst tun. Und dann kommt der Prophet und bestätigt das. Und da will ich euch zum Schluss noch eins jetzt draufsetzen. Ich habe in einer Nacht, ich weiß genau, wann es war, 4.11.2019, habe ich nachts von Gott einen Plan gekriegt, ganz detailliert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe mir das morgen auf. Und was glaubst du, dass das bei Gott funktioniert? Dann kam man nach einer Viertelstunde wieder und hat gesagt, du, der Plan sieht so aus, gell? Genau, und witzigerweise auf Englisch, alles auf Englisch, gell? Dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe mir das morgen auf. Und als er beim dritten Mal mich geweckt hat, habe ich gesagt, okay, ich stehe auf, gehe an den Schreibtisch und mal mir das alles auf. Dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, habe das alles aufgeschrieben. Und dann bin ich wieder schlafen gegangen. Nächsten Morgen wache ich auf und habe gesagt, wer sagt mir jetzt, woher das kommt? Woher weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Da schlage ich die Tageslosung auf. Da steht da drin, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Da habe ich gesagt, Dankeschön. Dankeschön, da wusste ich. Verstehst du, das war die Prophetie, die ich bekommen habe zu meiner Verheißung, die Gott mir gegeben hat. Und dadurch weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. So einfach ist das und so schwer. Aber du musst erstmal dein grundlegendes Standbein, am besten mit beiden Beinen in der Bibel haben. Und dann kannst du, ja, dann kannst du wachsen und größer werden. Halleluja. Okay, ich segne jetzt unsere Zuhörer im Internet und auch im Trema-Netz. Und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Ihr habt jetzt genügend Zeit, das zu verdauen und auch mal drüber nachzudenken. Und verlasst euch nicht auf irgendwelche Worte, die nicht prophetisch sind, sondern schaut immer, dass ihr selbst etwas habt und dass der Prophetie, dass die Prophetie die Bestätigung ist. So wichtig Prophetie ist, sie ist nicht nebensächlich, aber sie ist immer eine Bestätigung auf das, was bereits am Kochen ist, sag ich mal, wenn man es flapsig sagt. Okay, der Herr segne euch. Halleluja.